Der Podcast des Roman-Herzog-Instituts.
Durch Deutschland muss ein Ruck gehen.
Tina Meyer-Schneider spricht mit Menschen, für die diese Aufforderung eine Aufgabe ist.
Gäbe es Genossenschaften nicht schon, würde man sie heute wohl erfinden. Wer nicht groß ist, wer nicht stark ist, muss eben schlau sein. Und das ist dann wieder diese Schwarmintelligenz. Er tut sich mit anderen zusammen, die auch nicht groß und stark sind. Genossenschaften machen Wirtschaftsstandorte, aber auch Lebensorte besser.
Mein Name ist Tina Meyer-Schneider. Ich bin wissenschaftliche Referentin am Roman-Herzog-Institut und mit diesem Podcast bringe ich Menschen nach vorne, die mit ihren Ideen und ihrem Wirken etwas bewegen. Heute ist Professor Dr. Theresia Theul bei mir zu Gast. Professor Dr. Theresia Theul ist eine österreichische Professorin für Volkswirtschaftslehre an der Universität Münster. Dort leitete sie 21 Jahre lang als geschäftsführende Direktorin das Institut für Genossenschaftswesen an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät. Sie promovierte bei Professor Karl Socher und habilitierte sich in der Hochphase der Euro-Diskussion 1992 mit einer Arbeit über geglückte bzw. weniger geglückte Währungsunionen. 1999 erhielt sie als erstes Mitglied der Sozial- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der LFU Innsbruck den Tiroler Landespreis für Wissenschaft in Anerkennung von hervorragenden wissenschaftlichen Leistungen. Herzlich willkommen, Professor Theresia Theul.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Als Österreicherin in der Nähe von Innsbruck ins platte Westfalen, haben Sie die Berge vermisst, wenn Sie aus dem Fenster schauen?
Also ich habe das immer so gesehen, die Berge und meine Innsbrucker Heimat für die Zeit vor Münster, das war wunderschön. Aber Münster hat eben auch sehr schöne Ecken, sehr schöne Geländeformationen. Man muss sich halt daran gewöhnen, dass dort alles flach ist. Aber es war ja so, dass ich die ganzen Jahre auch meinen privaten Lebensmittelpunkt in Innsbruck hatte. Mein Mann war in Innsbruck, sodass ich nichts verloren habe, sondern etwas dazugewonnen. Die Berge in Innsbruck und das flache Land in Münster, und das ist eine ideale Kombination.
Das heißt, dem Skifahren, eines Ihrer Hobbys, konnten Sie treu bleiben über die Jahre?
Ja, wobei auch zu sagen ist, das Skifahren war etwas, das natürlich in der Jugend eine große Bedeutung hatte. Und zunehmend ist es etwas in den Hintergrund getreten. Laufen war sehr schön und laufen kann man auch im Flachen sehr gut. Man hat mich allerdings in Münster nie überzeugen können, dass es ja auch Berge zum Wandern gäbe und mir dann die Baumberge mit einer Erhöhung von etwa 400 Meter vorgestellt hat. Aber die Kombination macht es eine sehr, sehr schöne Phase.
Frau Theul, dass Sie Professorin geworden sind, war das selbstverständlich in Ihrer Familie? Haben Ihre Eltern diesen Werdegang, diesen Weg im Leben für Sie vorgesehen?
Nein, das war nicht selbstverständlich. Meine Eltern waren Nebenerwerbsbauern in der Nähe von Salzburg, in Hof bei Salzburg. Und dass sich das in Richtung Professur entwickelt hat, das war natürlich eine lange Geschichte mit einzelnen Etappen, die wie natürlich auch bei mir mit der Volksschule begonnen hatten, wo das Berufliche kein Thema war, auch in der Hauptschule nicht. Das war damals ja der übliche Einstieg ins Bildungswesen. Und der nächste Schritt war schon ein großer Schritt, denn am Land gibt's ja kein Gymnasium. Das heißt, man musste in die Hauptstadt Salzburg fahren. Man war damit Fahrschüler. Und das war die eigentlich entscheidende Frage. Also sollte man nun Fahrschüler in Salzburg werden? Das war aber dann schon eine Entscheidung, die ganz schnell gefallen ist. Ich wollte das und meine Eltern haben das vollständig unterstützt. Und damit war ich dann Gymnasiastin in Salzburg im musisch-pädagogischen Realgymnasium für Mädchen, wie das damals hieß. Und dieses Gymnasium war eigentlich darauf spezialisiert, Lehrerinnen vorzubereiten. Also mit der Matura, hier Abitur, war es dann üblich, 2 Jahre in die pädagogische Hochschule oder pädagogische Akademie, wie es damals hieß, zu gehen, um sich dann weiter pädagogisch zu beschäftigen. Ich habe aber relativ früh erkannt, dass ich durchaus Lehrerin werden wollte, aber eben nicht für sehr allgemeine Themen oder für ein großes Portfolio an Themen, sondern ich begann mich in der Zeit für Wirtschaft zu interessieren. Im Nachhinein eigentlich fast überraschend, denn man hatte ja im Gymnasium keine Ausbildung in Wirtschaft. Es gab aber Geografie, das ja auch dann Wirtschaftskunde manchmal hieß. Mhm. Und hier gab es im Lehrbuch ein paar Seiten und während der Jahre ein paar Stunden, wo man über Wirtschaft gesprochen hat. Und hier war für mich sehr faszinierend, eben Markt kennenzulernen. Wie funktioniert ein Markt, Angebot und Nachfrage? Und das gibt es in so vielen Bereichen. Es gibt einen Arbeitsmarkt, es gibt einen Markt für Rohstoffe, es gibt einen Markt für Währungen. Und das war für mich eigentlich dann der Zeitpunkt, wo klar war, ich möchte mich stärker mit Wirtschaft beschäftigen. Und dann war die Frage Betriebswirtschaft oder Volkswirtschaft, Innsbruck oder Linz, denn man konnte das in Salzburg nicht studieren. Ich habe mich dann für Innsbruck entschieden, eigentlich hauptsächlich, muss ich heute sagen, weil eine Freundin von mir nach Innsbruck ging, um dort Medizin zu studieren. Das hat mir die Entscheidung erleichtert. Und ich habe mich sehr konsequent für die Volkswirtschaftslehre entschieden, weil ich damals schon den Eindruck hatte, dass man einfach sehr viel Themen eben global und gesamtheitlich und aggregiert und sehr, sehr vollständig lernen konnte, analysieren konnte.
Ganz kurz noch gefragt, die Entscheidung war aber eigentlich schon für die Schulkarriere gelegt mit Fahrschülerin oder nicht. War das damals auch eine ökonomische Entscheidung? Musste man sich das leisten können oder war das hauptsächlich was Organisatorisches?
Ich kann, denke ich, hier sehr klar auf zwei Ebenen antworten. Das Erste, es war natürlich eine ökonomische Frage. Ich hatte ja 5 Geschwister, meine Eltern waren nicht wohlhabend, es fehlte an Liquidität, es fehlte an Kapital. Ich bin aber heute ganz überzeugt, dass meine Eltern es auch möglich gemacht hätten. Es war aber zu der Zeit eine gewisse Erleichterung, dass zum Beispiel Schulbücher kostenlos bereitgestellt wurden. Das war sehr neu damals. Oder dass es auch die Schülerfreifahrt gegeben hat. Das heißt, manche Kostenpositionen, die noch 5, 6 Jahre früher angefallen waren, sind nicht mehr angefallen. Und das hat das Ganze natürlich erleichtert. Allerdings, noch einmal, weil Sie meine Eltern angesprochen haben, Sie haben das ohne Einschränkung unterstützt und ich bin Ihnen auch sehr dankbar dafür, dass Sie eben immer die Position hatten, ich würde schon wissen, was ich wolle und Sie waren überzeugt, dass ich weiß, was ich will und damit war auch klar, dass ich das letztlich erreichen könnte. Also das war ein ganz toller Akt der Toleranz, das selbst jetzt nicht im Detail einschätzen zu können, was doch auch etwas außergewöhnlich war, auch damals noch für Mädchen Wirtschaft zu studieren, aber doch voll dahinter zu stehen. Also das ist etwas, was ich nur mit Bewunderung heute zum Ausdruck bringen kann.
Die haben ganz stark in Sie vertraut und in Ihre Fähigkeiten.
Ja, ich denke. Ich habe nie was anderes gehört oder auch erfahren.
Ihre Geschwister haben einen ähnlichen Weg wie Sie eingeschlagen. Sind noch mehrere Fahrschülerinnen aus Ihrer Familie erwachsen?
Ich war die einzige Fahrschülerin, das ist richtig. Salzburg wurde aber doch dann für einige meiner Geschwister so zum Ansatzpunkt für ihre berufliche Laufbahn, meist über Lehrberufe.
Fahren Sie heute auch noch nach Salzburg oder zieht Sie magisch nach Innsbruck?
Ich fahre auch heute noch nach Salzburg. Meine Geschwister leben noch in Salzburg. Mein jüngster Bruder führt heute den Bauernhof, in dem ich aufgewachsen bin. Und er macht das sehr, sehr gut und ich fahre sehr gern nach Hause.
Man spürt das schon für Sie, bei Ihnen die Leidenschaft auch für dieses Akademische, für dieses Wissbegierige. In einem Interview werden Sie einmal mit dem Satz zitiert und ich hoffe, er ist richtig und Sie fühlen sich wohl damit. Je größer die Herausforderung, desto schneller wächst man. Was empfinden Sie, wenn Sie das heute hören?
Ja, da kann ich heute noch genauso dazu stehen. Ich weiß nicht, wann ich das gesagt hatte, wie viele Jahre das zurückliegt. Aber es hat sich eigentlich immer wieder gezeigt, dass sowohl was inhaltliche Themen betrifft, als auch organisatorische Themen betrifft oder Entscheidungen für eine bestimmte Weichenstellung, gab es natürlich die eine oder andere Herausforderung. Es war aber jede lösbar. Und im Laufe der Jahre sind die Herausforderungen natürlich auch größer geworden, aber sie waren lösbar.
Haben Sie akademische Wegbegleiter gehabt, wo Sie sagen, da hatte ich wirklich in meinem eigenen Ausbildung, in meiner Bildung ein Aha-Erlebnis, etwas, was mich zu meinem Thema motiviert oder gebracht hat?
Also ich hatte schon an der Universität Innsbruck einige Professoren, die ich sehr geschätzt habe. Einen der Professoren haben Sie vorher genannt, bei dem ich promoviert und habilitiert habe. Das war ein Professor, der mich für die Themen Geld, Währung, Banken interessiert hat. Das war sicher jemand, den ich auch heute noch mit Begeisterung mit ihm diskutiere. Und es gab dort einen, der gerade, als ich mein Examen machte, mein Diplom, nach München ging und hier eine Professur übernommen hat und mich fragte, ob ich denn nicht dort sein, in München seine Mitarbeiterin werden möchte, Professor Münnich. Und da war eben auch so eine Weichenstellung, die nicht unbedingt vorgezeichnet war. Und in der Situation, wo ich gerade beginnen wollte, mich beruflich umzuschauen, kam dieses Angebot, das ich dann auch gerne angenommen habe und bin dann 2,5 Jahren auch hier in München an der Universität, im Volkswirtschaftlichen Institut gewesen. Das war dann meine erste Mitarbeiterstelle. Von daher war München mit mir auch damit verbunden, dass vieles neu war, eine andere Universität, ein Chef, der früher Lehrer war und die Stadt, die sehr, sehr spannend für mich war, also eine Stadt, die größer als Innsbruck und Salzburg war und eine Situation, in der gerade auch an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät nicht alle immer einer Meinung waren, wo auch Studierende nicht alle nur brav gelernt hatten, was vorgetragen wurde, sondern wo es durchaus auch Kritik gab. Jetzt nicht zu vergleichen natürlich mit den 68ern, aber es war gerade so, das war Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, so eine leichte kritische Bewegung. Und das alles zusammen hat durchaus für mich das, ja, es waren spannende Jahre, um das so zu sagen.
Wissen Sie noch, wo Sie mit Ihren Kommilitoninnen durchdiskutiert haben in Ihrer Münchenzeit? Gibt es das heute noch, diese Cafés und
also,
vielleicht auch Restaurants?
Es ist zu lange zurück. Ich kann mich an eine Kneipe, möchte ich gar nicht sagen, es war eher ein Gasthaus in der Nähe der Universität erinnern, das hieß ich glaube Kaulbach-Klause oder so ähnlich. Ich weiß nicht einmal, ob der Name ganz korrekt ist und ich weiß nicht, ob es das noch gab.
Kaulbachstraße ist zumindest in der Nähe der Universität. Das finden wir mal raus, ob es das noch gibt. Frau Toll, Sie interessieren sich in Ihrer Forschung mit dem Schwerpunkt für Genossenschaften, Genossenschaftswesen. Was fasziniert Sie an der genossenschaftlichen Idee so, dass Sie die zu Ihrem Thema gemacht haben?
Ja, das ist eine gute Frage. Und auch hier muss ich sagen, das war eine Weichenstellung, die nicht unbedingt so ja, geplant war. Man muss hier natürlich auch immer darauf achten, auch Chancen zu ergreifen, die sich ergeben könnten. Ich bin eigentlich inhaltlich akademisch anders sozialisiert, nämlich über die Themen Währung, internationale Wirtschaft, Banken auch. Und mit einem dieser Themen habe ich mich auch habilitiert und mich auch beworben auf Lehrstühle. Und ich wurde dann eingeladen, an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster einen Lehrstuhl zu vertreten, weil der Lehrstuhlinhaber Rektor war zu der Zeit, also ein Lehrstuhl, der letztlich Außenwirtschafts- und Währungsthemen zum Schwerpunkt hatte. Und diese Vertretung habe ich 3 Semester wahrgenommen und habe Münster als eine sehr gute Universität und Stadt kennengelernt. Und vielleicht so ein Jahr später war dort eine Stelle ausgeschrieben, weil der Stelleninhaber in Ruhestand ging. Ja, und das war die Stelle am Institut für Genossenschaftswesen. Und da mir Münster gefiel und die Fakultät, habe ich kurz überlegt, ob ich mich denn bewerben sollte. Das war ein ganz anderes Themenfeld. Und dann, wie man halt so denkt als junge Habilitierte, die eben sozusagen diesen Schritt machen möchte, habe ich gesagt, ja, ich bewerbe mich mal, wer weiß, was da rauskommt, und vermutlich, ich bin ja nicht ausgewiesen auf dem Gebiet. Und dann war eben die Idee des Fachbereichs, ein Institut für Genossenschaftswesen, also ein Thema, das ja nicht unbedingt so im Kern der ökonomischen Theorie steht, aber so zu positionieren, dass es zukunftsfähig sei oder würde oder bleibt. Und dann war meine Idee, ja, das könnte ich mir vorstellen, weil ich weiß, was Genossenschaften sind, grundsätzlich jetzt nicht wissenschaftlich analysiert. Und ich hatte mich sehr intensiv vorher mit Währungsunionen beschäftigt. Und genau genommen kann man Genossenschaften ja nicht verstehen, wenn man nicht weiß, wie Kooperationen funktionieren. Das sind eben Genossenschaften, sind die Kooperation von Menschen oder von Unternehmen. Und was sind denn Währungsverbünde? Das ist auch die Kooperation von Staaten im Bereich der Währung. Und dann war die Überlegung, ja, da könnte ich wahrscheinlich was einbringen, und habe in meinem damals im Berufungsvortrag eben skizziert, wie ich das machen würde, nämlich Genossenschaften nicht nur isoliert als Genossenschaften zu betrachten, sondern als eine von unterschiedlichsten Unternehmenskooperationen, also den Fokus auszuweiten. Und dann würde man auch klar sagen können, wann passen Genossenschaften, wann passen sie nicht, wann würden andere Kooperationen besser passen und wieso Zusammenwirken gut funktionieren kann, weniger gut funktionieren kann, worauf man achten muss. Da hatte ich damals sehr forsch gesagt, das weiß ich ja aus den Währungsverbünden. Und siehe da, ich bekam tatsächlich den Ruf, und dann kam die nächste große Frage, ja, kann ich den Ruf denn überhaupt annehmen? Ich lebe ja in Innsbruck, und da ist sozusagen dann die Entscheidung natürlich zusammen mit meinem Mann gefallen, und auch da muss ich heute mit großer Dankbarkeit sagen, das würde ja nicht jeder Mann so akzeptieren, zumal die Perspektive ja war, dass ich länger sozusagen pendle, 900 Kilometer, das natürlich
21
nicht
Jahre haben Sie das Institut geleitet, wenn ich das kurz nochmal wiederholen darf.
Genau, ja. Genau.
Und das ist eine bisschen längere Phase, die auf Ihre Ehe zugekommen ist.
Und ich kann nur sagen, mein Mann hat mich immer die ganze Zeit voll unterstützt. Es war nie ein Problem, es war nie ein Thema, doch allmählich jetzt wieder Richtung Süden zu schauen, weil er eben auch sah, dass ich mich dort wohlfühlte und dass ich dort einiges bewegen konnte.
Kooperationen der Menschen untereinander, Genossenschaften sind ja historisch gesehen zu bestimmten Zeitpunkten aus bestimmten Nöten das erste Mal entstanden. Würden Sie sagen, Genossenschaften sind heute aus der Zeit gefallen? Sie haben gesagt, dass Sie mit dem Lehrstuhl ja zeigen wollten, wie es in die Zukunft geht. In welchem Spannungsfeld befinden wir uns in der Forschung bei dem Thema?
Also ganz kurz gesagt, gäbe es Genossenschaften nicht schon, würde man sie heute wohl erfinden. Einer der Wirtschaftsberater würde in bestimmten Konstellationen auf eine Organisationsform kommen, wenn er nachdenkt, wo er sagt, so wäre das eine erfolgsträchtige Geschichte. Und ich würde ihm sagen, das ist eigentlich eine Genossenschaft, die Sie gerade erfunden haben. Ich will also sagen, Genossenschaften passen sehr gut in unsere Zeit, aber Genossenschaften werden heute in anderen Bereichen gegründet als damals, also Mitte 19. Jahrhundert, als sie sozusagen als große organisatorische Innovation entstanden sind, eben in Deutschland. Damals hatte man tatsächlich bittere Not. Es gab keine Perspektiven einfach für große Bevölkerungskreise. Und die Idee der Genossenschaft war, man müsse sich selbst helfen. Also wenn es vielen schlecht geht oder einer auf eine Idee hat, wie man das Ganze doch zum Besseren bringen könnte. Man tut alles zusammen, legt alles zusammen und siehe da, man kann es tatsächlich besser machen. Und ich zitiere hier oft Friedrich Wilhelm Raiffeisen, der gesagt hat, diese bittere Not im Westerwald, wo das ganz dramatisch war, diese bittere Not zerstört die Familien, zerstört die Menschen, zerstört die Gesellschaft. Wir müssen etwas tun. Und da eben diese Idee der Selbsthilfe, nämlich zusammenzulegen, um doch so einen Wirtschaftskreislauf aufzubauen, das war genial in der Zeit. Und man hatte dann wirklich für die Einzelnen sozusagen Perspektiven geschaffen. Und man konnte dann auch den Wirtschaftsstandort entwickeln. Und man konnte gesellschaftliche Teilhabe für viele Menschen schaffen, die sie vorher nicht gehabt haben. Natürlich, damals hat man Banken erfunden, die Genossenschaftsbanken. Man hat landwirtschaftliche Genossenschaften entwickelt. Man hat Genossenschaften für Handwerker entwickelt. Man hat Wohnungsgenossenschaften entwickelt. Das war eben auf diese Zeit zugeschnitten. Und wenn ich jetzt weitergehe, 200 Jahre weiter, dann haben wir diese Not durchaus auch noch in vielen Bereichen. Vielleicht nicht mehr so existenziell, aber dennoch ist sie vorhanden. Vielleicht kann ich kurz zwei Beispiele bringen.
Ja, gerne. Dann können wir uns das gut plastisch vorstellen. Ja,
wenn ich mir vorstelle, dass in vielen ländlichen Bereichen heute die ärztliche Versorgung nicht mehr da ist. Sie bricht weg, weil man ja weiß, als Allgemeinmediziner am Land, da hat man einen 24-Stunden-Tag. Und wenn wir auch wissen, dass mehr als 50% der Medizinstudenten heute weiblich sind, dann ist das natürlich perspektivisch gedacht, wenn man noch berücksichtigt, wie ist die Altersstruktur der Mediziner am Land, dann ist das außerordentlich triest und wir merken das ja heute, dass es größere Regionen gibt, wo es keine ärztliche Versorgung mehr gibt. Nun gibt es aber die Beispiele schon, und es werden mehr werden, dass Ärztegenossenschaften gegründet wird, dass sich Ärzte zusammentun, eine Genossenschaft gründen. Und jetzt haben sie 7 oder lassen sie es 10 oder 12 Ärzte sein für ein größeres Gebiet, die sich dann eben letztlich ihre Arbeitszeiten definieren können, die sich vertreten können, die sich abwechseln können. Und plötzlich ist ärztliche Versorgung wieder da. Entweder haben das die Ärzte gegründet oder es gibt jemand, eine Kommune, die sagt, wir laden ein Ärzte, wir würden zum Beispiel die Investitionen tätigen, manche Geräte, Räume, aber wir beteiligen uns an der Genossenschaft und wir gründen zusammen mit den Medizinern eine Genossenschaft, vielleicht noch mit einem Krankenhaus dazu. Und damit habe ich diese Not, und das ist eine echte Not, keine medizinische Versorgung zu haben, durch eine Genossenschaft praktisch in den Griff bekommen. Und Sie müssen sich vorstellen, das hat ja auch Konsequenzen. Denn welche junge Familie will denn wohnen bleiben, wenn sie keinen Arzt hat oder keinen Kinderarzt in der Nähe hat, wo letztlich die man sich ganz unangenehme Situationen vorstellen kann. Und jetzt hat man das. Und dann wäre ich wieder beim Thema Pioniere der Genossenschaften, die sozusagen auch den Standpunkt, den Standort unterstützt haben und dadurch natürlich auch für die Gesellschaft insgesamt etwas getan haben. Also Genossenschaften machen Wirtschaftsstandorte, aber auch Lebensorte besser, könnte man sagen.
Ja, also auch ganz starkes Beispiel für das, was Sie vorhin angeführt haben, Hilfe zur Selbsthilfe und eben auch ein, würden Sie sagen, ein Modell, was Sie Kommunen empfehlen würden, also auf kommunaler Ebene oft gesehen?
Es ist so, Genossenschaften sind tatsächlich Selbsthilfe Organisationen und es ist ideal, wenn man jetzt, wenn wir beim Ärztebeispiel bleiben, einen oder ein paar Ärzte hat, die sagen, so, das ist ein Weg, eine Lösung, da schlage ich vor, lass uns anpacken. Aber Sie haben natürlich völlig recht, manchmal braucht es einfach auch einen Vorschlag. Gibt es nicht jemand, der das machen möchte? Und dann können Kommunen sehr wohl tätig werden. Sie können auch unterstützend tätig sein. Das heißt, sie machen den Vorschlag zur Selbsthilfe, um so zu formulieren. Oder man kann natürlich auch sagen, in einer solchen Situation, warum muss es jeder neu erfinden? Also ich empfehle immer so gute Beispiele. Also bitte bekannt machen in den sozialen Medien. Das muss nicht jeder auch neu durchexerzieren. Woran muss ich hier denken? Was muss ich da machen? Sondern so ein Beispiel auch gut dokumentieren und dann kommt's ins Netz. Und das ist auch etwas, was auch Genossenschaftsverbände tun können oder Kommunen tun können. Hier ist nicht die Gefahr eines Plagiats. Also hier, je mehr das wiederholen, je mehr das nachmachen, umso besser.
Eine schöne Idee. Je mehr das nachmachen, umso besser. Wenn wir jetzt in andere Regionen der Welt gucken, beispielsweise auch gibt es einen Nobelpreisträger, der sich mit den Mikrokrediten sehr stark gemacht hat. Sind genossenschaftliche Kooperationen auch Ideen für eine Art Entwicklungshilfe?
Wenn man jetzt wieder beginnt, zuerst im 19. Jahrhundert, kann man sagen, dann waren das ja Entwicklungsregionen und genau hier sind die Ideen entstanden. Natürlich gab es auch den einen oder anderen Vorläufer, aber nicht so systematisch. Und von daher ist diese Frage völlig naheliegend und ich kann auch sagen, es wird praktiziert, es wird sehr viel getan inzwischen und zwar kommt das aus, ja, man kann mal sagen, zwei Gründe. Der eine Grund ist eher der, den ich als zweiten nennen würde, aber er steht oft im Vordergrund, wenn man darüber spricht. Wie ist das mit unserer Entwicklungshilfe? Wir liefern Millionen dorthin und dorthin. Und wo landet das und was bleibt übrig? Da ist man, ich glaube, ich trete jetzt niemand zu nahe, nicht so wirklich zufrieden mit den Ergebnissen. Und da ist natürlich diese Grundidee, da ist Not, da ist wirklich Not. Nennen Sie die afrikanischen Staaten oder in Asien, Indien, auch China zum Teil, aber auch andere Staaten, auch Südamerika und Mittelamerika. Und da ist es doch naheliegend, den Menschen so zu helfen, dass sie Selbsthilfe praktizieren können. Das heißt, man muss mit der Idee kommen und muss erklären, wie baut man eine Genossenschaft auf, was sind die Voraussetzungen, die man braucht, was ist aber auch die Konsequenz. Also man kann nicht eine Genossenschaft bauen und dann lässt man das einfach laufen. Also man muss da immer wieder auch schauen, dass sich die Genossenschaft weiterentwickelt und Ähnliches. Also kurz zusammengefasst, ich halte das Wissen um Genossenschaften, wie man Genossenschaften aufbaut, wie man sie letztlich vom Rechtlichen her absichert, aber auch von der von den wirtschaftlichen Voraussetzungen, das ist für mich die eigentlich vorzuziehende Form der Entwicklungshilfe. Es ist nun aber auch nicht so, dass man hier bei Null beginnen würde. Ich kann das gar nicht vorschlagen, weil das gibt schon so lange. Und gerade die deutschen Genossenschaftsverbände haben sich da sehr verdient gemacht und letztlich dieses Wissen auch in diese Regionen gebracht und waren dort auch erfolgreich. Und zum Beispiel in Bangladesch gibt es, da würde ich gar nicht sagen, das ist unbedingt von außen jetzt beeinflusst gewesen, sondern die Idee, die entstanden ist, eben Kreditgenossenschaften aufzubauen. Und zwar sehr gezielt auch mit der Zielgruppe, der man hier Chancen geben wollte. Und das waren Frauen aus zwei Gründen, weil Frauen als Kreditnehmerinnen sich, wie vorher vermutet, aber es hat sich auch empirisch bestätigt, konsequenter waren in der Rückzahlung der Kredite. Und zum Zweiten hat man natürlich mit dieser Zielgruppe auch jemand getroffen, der die in der gesellschaftlichen Situation generell schlechtere Karten hatte als die männliche Bevölkerung. Das heißt, man hat hier einen ausgezeichneten Ansatz gefunden und diese Kreditgenossenschaften sind auch erfolgreich und es gab dafür einen Nobelpreis eben genau für diese Idee an Yunus heißt er, der nicht unbedingt jetzt vorher der große Genossenschaftsexperte war, aber der diese Idee ganz konkret dort umgesetzt hat. Und das sind dann natürlich auch Leuchttürme, wo man sagt, ja, man kann damit außerordentlich viel bewegen. Yunus hat dafür auch einen Nobelpreis bekommen.
Es ist vielleicht auch eine Idee, ein Wert, den alle Menschen auf der Welt, egal welchen kulturellen Hintergrund sie haben, vielleicht teilen und dafür gewonnen werden können, sich selber zu helfen, wenn sie in Not sind, etwas, was dem Menschen entspricht.
Ja, es ist ja so, dass die genossenschaftliche Idee, und darum ist auch das Bild mit der Innovation, finde ich, so schön, also eine organisatorische Innovation. Innovationen, wenn sie erfolgreich sind, diffundieren möglichst weit und werden dann auch nachgeahmt und weiterentwickelt. Und genau sowas habe ich hier. Wir haben heute in etwa 100 Staaten der Welt Genossenschaften mit sehr vielen Mitgliedern. Und diese Diffundierung ist natürlich auch etwas, das wahrgenommen wird. Und ich sage, es kann gar nicht weit genug diffundieren, weil es ist, wie Sie sagen, es ist eine Chance für Menschen, aber auch für Unternehmen, die letztlich von den wirtschaftlichen Voraussetzungen her sich sehr schwer tun, wirklich ein Einkommen zu generieren, das ihre Perspektive fürs gesamte Leben sozusagen sicherstellen kann. Und damit verbunden ist ja immer auch eine gewisse gesellschaftliche Position. Also mit einer wirtschaftlichen Existenz braucht man sich, sage ich jetzt einmal, es ist eher salopp, um die gesellschaftliche Wertschätzung nicht selbst bemühen. Und hier haben wir eben die Konstellation, dass gerade Menschen, die etwa in prekären Verhältnissen sind, die letztlich von der Ausbildung her Nachteile haben, die sehr lange Familienarbeit geleistet haben und später einen Berufseinstieg nicht so einfach organisieren können, die dann auch das Thema haben der Altersvorsorge und der Altersabsicherung. Hier gibt es eben eine Möglichkeit, wenn man es schafft, eben eine Genossenschaft zu gründen, die zum Beispiel eben Aufträge akquiriert und organisiert, dann kann man eben hier tatsächlich auch eine positive wirtschaftliche Perspektive schaffen. Und zwar weltweit in unterschiedlichsten Bereichen, unterschiedlichste Konstellationen. Natürlich muss dann die Antwort, die Genossenschaft dazu passen. Ich bringe hier sehr gern ein Beispiel aus Berlin. Als sich die die Stadtführerinnen, meistens sind es Stadtführerinnen und Reiseführerinnen, natürlich gibt es auch Männer, aber es sind sehr viele Frauen, die eben tatsächlich in prekären Verhältnissen leben. Bekommt man einen Auftrag? Wann ist das einer, den man wirklich schätzt, weil man eigentlich anders, wo seine Stärken hat, aber man muss ja nehmen, was kommt, und hat doch keine Chance, sozusagen sich jetzt verlässlich und mit einer gewissen Beruhigung dann letztlich sein Leben abzusichern, zumindest vom Finanziellen her. Und da sind die glücklicherweise auf die Idee gekommen, lass uns doch eine Genossenschaft gründen, die Berliner Stadtführer, und lass uns das dann auch bekannt machen. Und was war das Ergebnis? Das Ergebnis ist ein großer Erfolg, und man kann das auch gut begründen, denn die Stadtführer haben natürlich unterschiedliche Kernkompetenzen, unterschiedliche Schwerpunkte. Der eine ist gut für Kneipenführungen. Wenn man nur eine Nacht in Berlin ist, dann will man die hippen Kneipen kennenlernen. Die andere wieder ist Historikerin und kennt alle historischen Gebäude und die Geschichte dazu. Dann gibt es solche, die wollen kulturelle Events haben und, und. So was war die Situation vorher. Ja, man sucht halt da in irgendeinem Verzeichnis irgendeinen Reiseführer oder hat irgendeinen Tipp oder irgendeinen Stadtführer. Und dann ist der Stadtführer glücklich und der in Berlin ist glücklich, ist aber dann bald unglücklich, weil das passt nicht. Also das, was der Kneipeninteressent wissen will, das weiß die Historikerin also gar nicht.
Markt
gar nicht
und Nachfrage so stimmen da nicht unbedingt wieder
völlig
überein.
Richtig, genau. Und was macht die Genossenschaft? Die hat jetzt die unterschiedlichsten Kompetenzen sozusagen, die Stadtführer haben. Und die Nachfrage, die Kunden, die kommt inzwischen sehr stark an die Genossenschaft, weil sich herumgesprochen hat. Also die Hotels wissen, da gibt es eine Genossenschaft. Die Reiseunternehmen wissen, da gibt es eine Genossenschaft. Andere Veranstaltungsbüros wissen, da gibt es eine Genossenschaft. Und im Ergebnis kann man jetzt die zusammenbringen, also Angebot und Nachfrage,
ja,
wie Sie sagen.
Die zusammengehören wollen an der Stelle.
Genau. Und das macht die Kunden zufriedener, das macht die Hotels zufriedener. Sie wissen jetzt, wir müssen nicht selbst herumtelefonieren. Ich brauche nur eine Adresse und das ist die Genossenschaft. Und das heißt, es sind insgesamt die Aufträge gestiegen. Und das bedeutet natürlich ein höheres, ein verlässlicheres und ein gleichmäßigeres Einkommen für die Stadtführer. Das ist für mich ein Beispiel, wo man auch heute sagen kann, ja, spricht man von wirtschaftlicher Not für die Betroffenen, würde ich sagen, ja. Also wenn man da von der Hand in den Mund von einem Tag zum anderen sich versuchen muss, Einkommen zu organisieren, dann ist doch jetzt etwas geschehen, was letztlich mehr wirtschaftliche Perspektive schafft und ich habe dadurch auch mehr gesellschaftliche Teilhabe. Das ist ein weiteres Beispiel, wo ich sage, ja, Genossenschaften passen in unsere Zeit. Aber lassen Sie noch ganz kurz ein ganz anderes Beispiel, ein ganz aktuelles aus Unterfranken bringen. Bäckerei, eine Gemeinde, die diese Bäckerei sehr geschätzt hat, weil eben also ganz spezielle Teilchen da auch gemacht werden, handwerklich und auch nachgefragt werden. Der Bäcker sagt, ich kann jetzt nicht mehr, ich bin an der Altersgrenze und überhaupt wird alles schwieriger von den ganzen Auflagen und jetzt noch Energie, tut mir leid, ich muss zumachen. Was sagen die Bürger? Nein, wir brauchen eine Bäckerei. So, und gründen eine Bürgergenossenschaft und haben jetzt eine Bürgergenossenschaft oder eine Bäckerei als Bürgergenossenschaft. Alle sind begeistert, es funktioniert ausgezeichnet, aber es muss halt jemand in die Hand nehmen und die anderen motivieren. Und einen Bäcker zu haben oder keinen Bäcker zu haben, ist offensichtlich große Not. So, aber einen Bäcker zu haben, das wird jetzt auch sehr, sehr positiv wahrgenommen. Und jetzt ein letztes Beispiel, ganz anderer Bereich. Wir liefern ja heute unsere persönlichen Daten über die sozialen Medien überall hin. So, und es wird auch genutzt von allen möglichen, die mit unseren Daten arbeiten und verdienen. Und die Idee, die gerade schon sehr weit fortgeschritten ist, eine Datengenossenschaft zu gründen, nämlich wir geben unsere Daten an unsere Genossenschaft, wo wir auch Eigentümer sind. Und wenn jetzt jemand kommt und mit meinen Daten einfach was machen möchte, die ich ihm ja gar nicht gegeben habe eigentlich, oder ich klicke immer, ja, ich akzeptiere, weil was habe ich denn für Alternative? Und dann kommt plötzlich die Antwort, wenn der meine Daten abgreifen will. Meine Daten werden verwaltet von der Polypoly-Genossenschaft, so heißt die oder wird sie heißen. Setze dich mit der in Verbindung, was damit du tun darfst und was wir an Gegenleistungen, an finanzieller haben wollen. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt noch wirklich glauben kann, dass Genossenschaft in die letzten Jahrhunderte gehören. Ich denke, Genossenschaften passen eigentlich großartig in die Zeit und es gibt eben viele Bereiche, die natürlich anders sind als damals, als Raiffeisen und Schulze-Delitzsch Genossenschaften erfunden haben.
Ja, und als Sie das Beispiel angeführt haben mit den Stadtführerinnen, auch so diese Ausdifferenzierung, und das hat mich auch ein bisschen so an eine Schwarmintelligenz erinnert.
Ja, Genossenschaften arbeiten mit dem Mechanismus der Schwarmintelligenz. Das ist völlig richtig. Wir, auch wenn wir andere Kooperationen jetzt grafisch darstellen oder bildlich darstellen, dann fragt man sich ja, wie kann ich denn Zusammenarbeit darstellen? Dann gibt's oft der Handshake, das würde man damit verbinden. Aber ich finde, viel schöner ist der Fischschwarm aus vielen kleinen Fischen, und der hat sich so organisiert, dass er sein Maul aufreißt. Der schaut eben wie ein großer Fisch aus, aber besteht aus vielen kleinen Fischen. Und dann kommt der riesige Feind, der Raubfisch, und die haben den Mund offen und verschlingen den. Und Schwarmintelligenz bedeutet eben, kleine tun sich zusammen und werden letztlich dadurch so stark, dass sie Großen tatsächlich Wettbewerb bieten können, dass sie die Großen im Extremfall sogar schlucken können. Und diese Schwarmintelligenz bedeutet, entweder jeder hat etwas oder jeder kann etwas, was der andere nicht unbedingt so im Detail kann. Und bringt man das zusammen, dann schafft man tolle Lösungen und kann dann auch sehr selbstbewusst konkurrieren mit den großen Konzernen, sage ich jetzt ein bisschen vollmundig, wenn man eben weiß, auch wie Schwarmintelligenz sozusagen zu organisieren ist. Also wenn diese vielen kleinen Fische da, jeder schwimmt in eine Richtung, dann wird das nicht so gut funktionieren. Aber wenn die letztlich wissen, was sie wollen und was man dafür für Regeln braucht, und so ist ja eine Genossenschaft, dann kann ich eben praktisch diese vielen einzelnen Intelligenzen zu einer Schwarmintelligenz machen und sehr viel erreichen. Oder ich sage ja auch oft, wer nicht groß ist, wer nicht stark ist, muss eben schlau sein. Und das ist dann wieder diese Schwarmintelligenz. Er tut sich mit anderen zusammen, die auch nicht groß und stark sind.
Sie selbst leben mit Ihrem Mann gemeinsam. Ihr Mann ist auch Professor, auch für Wirtschaftswissenschaften, wenn ich richtig informiert bin. Wie ist denn das bei Ihnen zu Hause am Abendbrottisch? Werden diese großen ökonomischen Themen dann rauf und runter dekliniert?
Also wir haben eigentlich eine Kooperation, um es mal so zu sagen, wo wir damit gut umgehen können, einfach weil wir viele Themen haben, die uns interessieren, die uns auch gemeinsam interessieren, sodass es schon vorkommt, dass wir ökonomische Themen diskutieren, aber sehr oft sind es keine ökonomischen Themen. Und ich denke, hier muss man auch ein bisschen Disziplin haben. Als mein Mann und ich an der Innsbruck-Universität waren, waren wir ja in einem Fachbereich, zwar in zwei Instituten. Und wenn man sich das jetzt negativ vorstellen würde, dann hat man nicht nur die fachlichen Themen sozusagen, die einen ständig begleiten, sondern auch noch die institutionellen Themen und die personellen Themen.
Die gesellschaftlichen.
Und die, richtig, genau. Und da war uns immer sehr wichtig, dass wir auch schon klare Unterscheidungen treffen. Also ich würde jetzt sagen, und wir sind über 40 Jahre verheiratet jetzt, dass das eigentlich nie ein Problem war. Aber man muss sich auch ein bisschen disziplinieren, klar.
Inspiriert haben Sie sich sicher gegenseitig zu dem ein oder anderen Thema. Das sah ich jetzt so in Ihren Augen blitzen, was alle Zuhörer heute nicht sehen können. Aber Sie haben mich mit Ihren Beispielen in Ihre Lebenswelt auch so gelockt. Sagen Sie mir doch mal, lieber ein Wiener Schnitzel oder doch die Mozartkugel?
Also ich esse gerne ein Wiener Schnitzel, ich esse aber auch gerne eine Mozartkugel, aber ich würde nicht unbedingt zum Mittag jetzt eine Mozartkugel essen und würde wahrscheinlich auch nicht zum Kaffee am Nachmittag ein Wiener Schnitzel essen. Also beides ist klasse, finde ich, aber jedes zu seiner Zeit.
Und haben Sie noch ein Heimatgericht, ein traditionelles Gericht, wo Sie sagen, ach, da kann ich überhaupt nicht die Finger von lassen und das machen wir Österreicherinnen am allerbesten?
Also da bin ich, ich mag so vieles oder es gibt vieles, das ich gerne esse und ich würde es eher anders angehen. Mein Mann kocht ausgezeichnet und es gibt kaum etwas, das ich nicht leidenschaftlich gern esse, was er kocht. Und das sind dann unterschiedlichste Gerichte, das sind unterschiedlichste Themen sozusagen, die dann hinter den Gerichten stehen, sodass ich mich da gar nicht so festlegen möchte.
Wunderbar, dann vielleicht gibt es ja nochmal ein genossenschaftliches Kochbuch oder eine Kochgenossenschaft. Ich bin mir sicher, eine Genossenschaft der Köche wird es wahrscheinlich schon in Ihrem Erinnerungsschatz geben.
Es gibt tatsächlich eine Kochgenossenschaft in Wien. Allerdings nennen sich die Kochgenossen, sind aber keine echte Genossenschaft, sondern ein Verein. Aber ich finde es gut, dass man die Bezeichnung gewählt hat. Und die Genossenschaften haben ja so als Hintergrund, als rechtlichen Hintergrund auch die Vereinsstruktur, aus der haben sie sich entwickelt.
Abschließend noch meine Klischeefrage zu Deutschland, nachdem ich Sie jetzt mit den Österreichischen bombardiert habe. Die Deutschen gucken sehr gerne Tatort jeden Sonntag und der aus Münster ist der beliebteste. Schauen Sie den auch?
Also ich schaue nie Tatort, aber ich schaue den Münsteraner Tatort und zwar sehr gerne. Nicht immer genau an diesem Sonntagabend, das klappt nicht immer, aber ich habe sicher jeden Münsteraner Tatort gesehen. Ich finde ihn jetzt einfach deswegen gut, weil wirklich skurrile Teile enthalten sind. Da gibt's dann auch große Diskussionen, sind sie wirklich skurril oder nur albern, aber das ist ein Grund. Und ein zweiter Grund natürlich, weil ich auch gewisse Lokalitäten und Örtlichkeiten erkenne. Also Ihre Frage klar zu beantworten, Tatort nein, Münsteraner Tatort ja.
So können wir das für heute gut stehen lassen. Wer von Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nach Wien, Salzburg oder Münster reist, hat jetzt sicherlich Inspiration gefunden oder eine Idee, wie er vielleicht ein Problem, das ihm im Alltag oder in der Gemeinschaft im Ort begegnet, doch genossenschaftlich lösen kann. Ich danke Ihnen, Frau Professor Toll, dass Sie uns hier Einblicke in Ihr Leben, Ihren Werdegang und auch konkrete Anregungen gegeben haben.
Ich bedanke mich bei Ihnen für die Einladung und fand das ein sehr anregendes Gespräch.
Wer mehr über die konkreten Forschungsinhalte von Frau Professorin Theul erfahren will, der schaltet die RHI-Kontexte mit Martin Lang ein. Dort sprechen die beiden über Unternehmenskooperationen, ihre Erfolge und was Killerfaktoren sind, wie Staaten kooperieren können und wohin das Genossenschaftswesen der Zukunft geführt werden kann.
Nur wer die richtigen Fragen stellt, findet am Ende auch die Antworten, die zu einer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Weiterentwicklung Deutschlands beitragen. Dr. Martin Lang geht diesen Fragen in den RHI-Kontexten auf den Grund. Schauen Sie rein auf unserer Webseite unter romanherzoginstitut.de oder auf unserem YouTube-Kanal. Tina Meyer-Schneider trifft alle zwei Wochen die Menschen dahinter. Im Podcast des Roman-Herzog-Instituts. Zu hören überall, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie uns!